Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Was passiert, wenn Ihr Unternehmen und Ihr Vermögen wächst und die falschen Leute neidisch werden? Haben Sie dann Ihre privaten Daten so geschützt, dass niemand mit zwei Klicks herausfindet, wo Sie oder Ihre Kinder wohnen? Und Ihre private Telefonnummer so geschützt, dass Sie niemand einfach im Netz abrufen kann? Über solche Sachen habe ich mir am Anfang keine Gedanken gemacht. Als ich mich selbstständig gemacht habe vor einigen Jahren, da war mir von Anfang an klar, dass ich rein online arbeiten will und meine Mitarbeiter zumindest am Anfang zu 100% im Homeoffice arbeiten. Ich habe also keine Räume angemietet, sondern von daheim gearbeitet. Wir haben damals in einem beschaulichen Mehrfamilienhaus in der Innenstadt von Rottweil in einer kleinen Wohnung gewohnt, und in der hatte ich mir ein Büro eingerichtet. Überall auf meiner Website stand deswegen, dass wir keine Vor-Ort-Termine anbieten. Meine Adresse musste ich aber als Sitz der Firma im Impressum hinterlegen. Es hat deswegen keine 6 Monate gedauert, da hat es an unserer Wohnungstür geklingelt und 2 völlig irritierte Besucher standen davor, die einen Steuerberater suchten. Meine Frau mit unserer kleinen Tochter damals auf dem Arm hat über die Gegensprechanlage gefragt, worum es geht, und der eine Besucher hat überfordert gestammelt, so also wie, ist das eine echte Firma? Das sieht ja aus wie eine Privatwohnung. Wir suchen einen Steuerberater. Ich habe ihnen dann lachend erklärt, dass wir nur Online-Termine machen und ich zu den Kunden komme und dass wir keine Räumlichkeiten haben. Je größer mein Internetauftritt geworden ist, desto mehr kam da ein weiteres Problem dazu. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht und meine private Handynummer im Impressum und bei der Steuerberaterkammer hinterlegt. Resultat war, 5-mal am Tag hat mein Telefon geklingelt und irgendein Vertreter wollte mir etwas verkaufen. Teilweise haben diese Verkäufer zu unmenschlichen Zeiten auch abends angerufen. Absolute Katastrophe. Das waren nun 2 kleine, harmlose Beispiele, wie private Daten im Netz für Unternehmer zu einem Problem werden können. Seit einiger Zeit betreue ich nun auch regelmäßig vermögendere Unternehmer und Selbstständige bei der Steuergestaltung, Firmenstrukturierung, und immer wieder passieren da echt gruselige Sachen. Da wird mir erzählt von aufdringlichen Anrufern, die sich nicht abwimmeln lassen, Betrugsversuchen, bei der die Stimme des Chefs über KI kopiert wird und dann Mitarbeiter angerufen werden, damit die Geld auf irgendwelche Konten überweisen, bis hin zu richtigen Erpressungsversuchen und Bedrohungen. Anscheinend muss man nur eine genügend große Außenwirkung haben, und dann gibt es schlechte Menschen, die meinen, man hätte genügend oder zu viel Geld und dass sie sich davon dann einfach etwas nehmen oder erzwingen können. Weil ich aus meiner Erfahrung als ehemaliger Finanzbeamter, der in der Betriebsprüfung und Steuerfahndung gearbeitet hat, auch gelernt habe, wie man unterschiedlichste Dinge über jemanden mit etwas Recherche online herausfinden kann, fallen mir bei meinen Mandanten auch immer wieder ungewollte Datenlecks zu Privatadressen, Telefonnummern, Daten der Kinder, Mitarbeiter oder schlicht Finanzdaten auf. Ich halte das für sehr gefährlich, besonders im Hinblick auf die rapide Entwicklung des Internets, Software und der KI. Wer weiß schon, was jetzt schon möglich ist und in Zukunft noch möglich wird mit all solchen privaten Daten im Netz? Ich möchte Ihnen deswegen heute aus meiner Erfahrung heraus einen guten Überblick darüber geben, auf was Sie bei Ihrem Unternehmen und bei der Steuergestaltung definitiv achten sollten und was ich für Sie sinnvoll Alte zu beachten, insbesondere bei Umstrukturierungen, damit Ihre Daten so sicher wie möglich sind. Wir schauen uns dabei Folgendes an. Erstens, wie steht es um den Schutz Ihrer Daten beim Finanzamt und was können Sie tun, um ihn zu verbessern? Zweitens, wie können Sie Ihre private Adresse und Telefonnummer selbst schützen, obwohl Sie verschiedenste Pflichten wie Impressumsangaben erfüllen müssen? Drittens, wo werden bei Firmenumstrukturierungen immer wieder ungewollt private Daten im Netz veröffentlicht und wie kann man das unterbinden? Viertens, was können Sie tun, um die Daten Ihrer Kinder zu schützen, wenn Sie sie über Gestaltungen wie der Familien-KG oder der Familienstiftung in den Vermögensaufbau einbinden? Und fünftens, wie steht es um den Schutz Ihrer Daten in so halboffenen Registern wie dem Transparenzregister und dem Melderegister? Und sechstens, was können Sie tun, damit Ihre private Adresse nicht in geschützten Registern wie dem Grundbuch landet? Das soll bewusst ein Erfahrungsbericht sein. Bin kein Spezialist, was Datenschutz angeht, aber ich habe natürlich ein bisschen was gesehen und darüber möchte ich Sie aufklären. Beginnen wir mit der Behörde, die wohl am meisten über Sie weiß. Dem Finanzamt. Das Finanzamt weiß so ungefähr alles, was Sie nicht veröffentlicht wissen wollen. Fängt bei Ihrer privaten Meldeadresse an, geht über Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie Investitionen seit Anfang Ihres Lebens weiter und hört bei Ihren Kindern, Krankheitskosten und mit wem Sie verheiratet sind oder waren auf. Glücklicherweise für uns, muss man sagen, wurden genau diese Daten im Dritten Reich exzessiv missbraucht und ausgenutzt, weshalb man nach dem Zweiten Weltkrieg im Grundgesetz enge Regeln verankert hat, wie die Daten des Bürgers vor dem Staat geschützt werden müssen. Die praktische Konsequenz davon ist das Steuergeheimnis und seine Vorschrift nach § 30 fortfolgende Abgabenordnung. Die Finanzämter erhalten zwar umfassende Informationen über sie von anderen Behörden, nach diesen Regeln im Gesetz dürfen diese Infos auch vom Finanzamt ohne triftigen Grund, wie zum Beispiel ein Strafverfahren gegen sie, mit niemandem anderen geteilt werden. Es geht sogar so weit, dass nicht einmal ein Datenaustausch über ihr Einkommen vom Finanzamt mit ihrer Krankenversicherung möglich ist, wenn sie zum Beispiel freiwillig gesetzlich versichert sind. Deswegen müssen sie da immer ihren Steuerbescheid selbst hinschicken und regen sich vielleicht auf, dass der Staat doch alles weiß, aber die Behörden nicht miteinander reden. Das ist also gewollt. Der Grund ist umfassender rechtlicher Schutz von Ihnen. Jetzt habe ich aber auch einige Jahre im Finanzamt gearbeitet und weiß, dass es trotzdem einige Schwachstellen gibt. Die größte ist wohl der Anruf beim Finanzamt. Jeder x-beliebige Fremde kann theoretisch bei Ihrem Finanzamt anrufen und sich entweder als Sie oder als Ihr Steuerberater ausgeben und Fragen stellen. Und die werden auch oft wohlwollend beantwortet. Und zwar immer dann, wenn der Anrufer Ihre Eckdaten wie Ihre private Adresse, Ihr Geburtsdatum und Ihre Steuernummer hat. Und der zentrale Türöffner ist dabei gerade das, Ihre Steuernummer. Und die steht ja meistens auf Ihren Rechnungen und manchmal sogar im Internet. Wenn Sie das also unterbinden möchten, dann sollten Sie auf zwei Dinge achten. Erstens sorgen Sie dafür, dass Ihr Unternehmen nicht an Ihrer Privatanschrift gemeldet ist. Ob Sie es dort betreiben, ist dann eine andere Sache. Und zweitens weisen Sie auf Ihren Geschäftsbriefen und Ihren sonstigen Schreiben nie Ihre private Steuernummer aus. Das werden Sie vielleicht sagen, aber Herr Bräusche, ich muss doch meine Steuernummer auf meinen Rechnungen stehen haben, ansonsten ist es nicht ordnungsgemäß und ich bekomme Ärger mit dem Finanzamt. Nun, rechtlich gesehen reicht es aus, wenn Sie nur Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer auf die Rechnung setzen. Denn im Gesetz finden Sie hierzu eine sogenannte Oder-Regelung. Die Rechnung muss nämlich die persönliche Steuernummer oder die Umsatzsteuer-Identnummer ausweisen. Also sollten Sie hier nur die USD aufführen. Zum Verständnis, die Steuernummer ist finanzamts- und fallbezogen, wie ein Aktenzeichen der zuständigen Abteilung im Finanzamt für Ihren Steuerfall. Die erhalten Sie, damit Ihr Finanzamt Sie intern einer festen Gruppe von Finanzbeamten zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung zuweisen kann. Und die Umsatzsteuer-ID, die ist hingegen unter anderem als Ausweis im Geschäftsverkehr gedacht, damit Sie gegenüber anderen Unternehmern nachweisen können, dass Sie Unternehmer sind. Und Sie entscheiden selbst, was Sie draufsetzen auf die Rechnung. Und was die Firmenadresse angeht, ist es sinnvoll, eine Anschrift zu wählen, die von Ihren privaten Räumen abweicht. Ich weiß, fast kein kleines und auch viele größere Unternehmen brauchen eigentlich mehr eigene Büroräume. Dienstleistungen können mehr und mehr voll digital abgewickelt werden. Mitarbeiter sitzen unter Umständen fast nur im Homeoffice. Extra Räume anzumieten, die außerhalb der eigenen Wohnung liegen, ist deswegen oft wirtschaftlich nicht sinnvoll. Gleichzeitig haben Sie aber auch die Verpflichtung, im Impressum eine ladungsfähige Adresse zu veröffentlichen. Und ein Impressum muss jeder haben, der im Internet auftritt oder Social Media als Unternehmer benutzt. Praktisch heißt das, irgendeine Anschrift wird im Netz auffindbar sein. Ganz ohne geht es nicht, sonst setzen Sie sich Abmahnungen aus. Wir können nur gestalten, welche das sein wird. Jetzt zwingt Sie glücklicherweise niemand dort, Ihre private Adresse anzugeben. Die Postanschrift muss nämlich lediglich ladungsfähig sein. Jetzt bin ich kein Rechtsanwalt, der sich mit so etwas tagtäglich beschäftigt, sondern Steuerberater. Nehmen Sie meine Worte, was das genau rechtlich bedeutet, also mit etwas Vorsicht auf und lassen Sie sich bei Bedarf auf Ihren Fall von einem Juristen beraten und das Ganze prüfen. Aber mein Verständnis ist, dass ladungsfähig bedeutet, es muss an der Adresse sichergestellt sein, dass Briefe von Behörden, Gerichten und anderen Dritten zuverlässig ankommen. Es muss also mindestens einen Briefkasten geben, den Sie regelmäßig leeren und an den zugestellt werden kann. Und zwar dann, wenn Sie zum Beispiel jemand verklagen will oder Sie Post vom Bundesamt für Justiz zum Beispiel bekommen. Dabei muss sichergestellt sein, dass solche Schreiben Sie als Unternehmer auch zeitnah erreichen. Im besten Fall ist also an der Adresse auch jemand vor Ort, der gerichtliche Ladungen und Schreiben entgegennehmen kann und auch dafür unterschreibt, dass sie eingegangen sind. Dafür gibt es bei der Post extra das Verfahren, Briefe über eine Postzustellurkunde zu verschicken. Das sind dann die gelben oder roten Umschläge, die Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Damit wird dann dokumentiert, dass die Post auch wirklich bei Ihnen eingegangen ist und Sie sie erhalten haben, was zum Beispiel für Klageverfahren wichtig ist. Solche Zustellungen gegen Unterschrift kommen natürlich nur selten vor, muss man sagen. Für 99,9% der Fälle reicht es aus, einen gut beschrifteten Briefkasten zu haben, der auch gelernt wird. Für 0,1% der Fälle muss jemand vor Ort sein, an dem man persönlich zustellen kann. Ich persönlich bin nun der Meinung, dass man da als Unternehmer pragmatisch sein sollte. Man muss Wichtigkeit des eigenen Datenschutzes mit dem Risiko abwägen, dass man nicht eben alle gesetzlichen Regeln zu 100% erfüllt. Aber das ist kein Rat, sondern meine persönliche Meinung. Denn diese Zustellbarkeit und Ladungsfähigkeit schaffen Sie auch ohne, dass Sie ein Büro mieten, bei dem Sie ständig vor Ort sind oder die eigene private Adresse öffentlich angeben. Es gibt genügend Anbieter, bei denen Sie eine Postanschrift für 150 Euro im Monat mieten können, teilweise inklusive Digitalisierung Ihrer Briefpost und wo auch tatsächlich eine Sekretärin sitzt, die Schreiben entgegennimmt, auch in Ihren Namen. Wenn Sie das noch mit einem Postfach in Ihrer Nähe für wichtige Briefe kombinieren, dann haben Sie eine gute Lösung zum Schutz Ihrer persönlichen Daten. Ins Impressum kommt dann die ladungsfähige Adresse. Postfachadresse bekommen alle, die Ihnen Briefe schicken wollen, inklusive der üblichen Behörden wie Finanzämter, Berufskammern, Geschäftspartnern und so weiter. So handhaben das auch einige meiner Mandanten, die voll digital arbeiten. Noch besser wäre es, wenn Sie zudem Ihr Unternehmen zum Beispiel über eine GmbH oder eine Kommanditgesellschaft rechtlich sauber von sich trennen, von sich abkoppeln. Da die GmbH eine eigene rechtliche Persönlichkeit ist, zum Beispiel benötigt sie nämlich auch eine eigene Adresse, die im Unternehmensregister veröffentlicht wird. Sie trennen also nicht nur faktisch Ihr Unternehmen von sich, sondern auch rechtlich. Wenn Sie dabei mitdenken, dann wählen Sie hier schon eine Adresse, die von Ihrer privaten Wohnungsadresse abweicht und kombinieren das mit den hier vorgeschlagenen Maßnahmen. Das Unternehmensregister sammelt und veröffentlicht übrigens alle Daten zu Handelsgesellschaften im deutschen Raum, die für Gläubiger und Geschäftspartner relevant sind. Also GmbHs, Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften und so weiter. Wenn Sie im Netz nach einem Unternehmen suchen und dabei auf Plattformen wie NorthData zum Beispiel stoßen, dann greifen diese Plattformen immer auf die veröffentlichten Daten im Unternehmensregister zurück. Dann gibt es als nächste Behörde, die Ihre Daten vielleicht veröffentlicht, die Berufskammer. Die ist wahrscheinlich für Sie relevant, wenn Sie Freiberufler sind, also zum Beispiel Rechtsanwalt, Architekt, Steuerberater, Zahnarzt oder Arzt oder zum Beispiel Handwerker mit einer Eintragung in der Handwerksrolle oder schlicht einfach nur Mitglied der normalen Industrie- und Handelskammer. Diese Kammern veröffentlichen nämlich die Daten zu Ihrer Berufszulassung ebenfalls entweder im Netz oder haben diese auf Anfrage gespeichert. Deswegen gleiches Spiel auch hier. Achten Sie darauf, dass hier eine reine Geschäftsadresse und auch eine rein geschäftliche Telefonnummer veröffentlicht wird. Und da sind wir auch schon beim nächsten wichtigen Thema. Neben der privaten Adresse haben wir auch die private Telefonnummer, die ich für sehr sensibel halte. Das ist nicht nur deswegen wichtig, weil Sie auch mal Ihre Ruhe haben wollen und nicht immer geschäftlich erreichbar sein müssen. Nein, man kann ja auch aus einer Festnetznummer zum Beispiel Rückschlüsse auf Ihren Wohnort ziehen. Und ich habe es eingangs ja schon erwähnt, es gibt auch Fälle, da werden Sie zum Beispiel von einer italienischen Telefonnummer angerufen. Sie gehen ran und der Anrufer hat sich anscheinend verwählt. Sie sprechen kurz mit ihm und legen dann auf, nachdem alles geklärt ist. Denken Sie zumindest, was Sie aber nicht wissen. Im Hintergrund wurde Ihre Stimme aufgezeichnet und mit Hilfe von KI geklont. Da reichen schon wenige Sätze von Ihnen. Und einige Wochen später ruft dann jemand unter Ihrer Nummer zumindest, wird es so auf dem Display des Mitarbeiters angezeigt, mit Ihrer Stimme bei einem Mitarbeiter an und fordert ihn auf, zum Beispiel einen neuen Laptop über Amazon zu kaufen und an eine andere Adresse liefern zu lassen oder Geld auf ein Konto zu überweisen oder was auch immer. Das ist genauso einem Tankstellenbetreiber passiert, mit dem ich geschäftlich zu tun hatte vor einigen Jahren. Das Ergebnis war, dass der Mitarbeiter in dem Fall nichts ahnend 5.000 Euro auf Amazon-Gutscheinkarten geladen hat und die Codes per Telefon durchgegeben hatte. Das Geld war weg und der Anrufer war nicht auffindbar. Und das ist wohl eher ein harmloses Beispiel, wenn man daran denkt, dass mittlerweile auch im großen Stil Unternehmensdaten verschlüsselt werden und man Lösegeld über Bitcoin bezahlen muss, um die Daten wieder freizugeben. Was die Telefonnummer angeht, ist es mittlerweile gar kein Problem, bei zum Beispiel der Telekom eine Cloud-Telefonnummer zu buchen, und zwar mit einer Ortsvorwahl Ihrer Wahl. Und das können Sie auch nutzen. Ganz praktisch an meinem Beispiel. Meine Steuerberatungsgesellschaft ist im Schramberg im Schwarzwald ansässig. Dort wohne ich aber auch nicht und obwohl wir da Räume angemietet haben, bin ich selten vor Ort. Meine Mitarbeiter sitzen auch fast zu 100% im Homeoffice, teils in Freiburg, teils in Rottweil, teils unten am Bodensee. Ich selbst arbeite auch fast nur von zu Hause. Wenn sie aber mit uns telefonieren, dann rufen ich oder meine Mitarbeiter sie unter einer Schramberger Vorwahl an. Das Ganze läuft über die Cloud der Telekom und wir können uns egal von welchem Ort der Welt über das Internet einwählen. Also zum Beispiel kann ich über mein Smartphone anrufen und beim Gegenüber erscheint die Festnetznummer aus Schramberg oder über den PC direkt. Verrückterweise wäre es sogar möglich gewesen, eine Hamburger oder Stuttgarter Nummer zu wählen. Ja? Den Ort und die Nummer kann man sich nämlich frei aussuchen. Und das ist zum einen natürlich gruselig, weil man gar nicht mehr sicher sein kann, von wo jemand anruft. Zum anderen ist diese Art von faktischem Datenschutz für einen selbst sehr sinnvoll, finde ich. Und als Plus wirkt es seriöser, als eine Mobilfunknummer zu nutzen, in vielen Fällen. Fast jeder von uns ist mit seinem Geschäft im Netz auffindbar, sei es über die eigene Website oder weil Sie auf Social Media ein Impressum angeben müssen. Und in dem Impressum sollte neben der ladungsfähigen Adresse natürlich auch eine Telefonnummer veröffentlicht werden. Und wenn Sie so wie ich keine Lust auf nervige Vertriebleranrufe haben, dann können Sie so eine Cloud-Lösung auch noch mit einem Anrufbeantworter kombinieren, der immer direkt rangeht und Ihnen dann eine Telefonnotiz per Mail sendet. Wenn es Ihnen passt, rufen Sie zurück. Wenn nicht, dann eben nicht. Sagt ja niemand, dass Ihre private Zeit und Ihre Aufmerksamkeit jedem x-beliebigen Anrufer zur Verfügung stehen darf. Ich finde es gerade heute mit all den Infos, die auf uns über verschiedenste Kanäle hineinprasseln, umso wichtiger, dass wir Zeit für uns, für konzentriertes Arbeiten und zum Nachdenken haben. Deswegen erlaube ich keine ungeplanten Anrufe von außen und eigentlich alle erfolgreichen Unternehmer, mit denen ich zu tun habe, handhaben das genauso. Entweder werden Anrufe von einer Assistenz direkt abgefangen oder man arbeitet schlicht nur mit gebuchten Telefonterminen, zum Beispiel bei einem Online-Buchungstool wie Calendly. Und wenn es wirklich darauf ankommt, dann erhalten wichtige Kunden eine zweite Telefonnummer, über die man sie direkt erreicht. Und wenn ihnen Erreichbarkeit und Service allgemein wichtig ist, sie aber keine Assistentin einstellen wollen oder eingestellt haben, dann können sie auch für einen kleineren monatlichen Geldbetrag einen Telefonservice, zum Beispiel von der E-Büro AG, einrichten. Dort geht dann eine echte Sekretärin unter ihrem Namen ans Telefon und schreibt ihnen Rückruf- und Anrufnotizen und leitet, falls sinnvoll, auch direkt weiter an sie oder an einen Mitarbeiter von ihnen. Okay, das waren soweit die Grundlagen. Schauen wir uns nun einmal an, was wichtig ist, wenn Sie Ihre Firmenstruktur umstellen oder neue Gesellschaften wie GmbHs gründen. Dabei gibt es nämlich eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie Ihre privaten Daten an die Öffentlichkeit gelangen können, ohne dass Sie es wollen oder auch wissen. Aus meiner Erfahrung heraus ist die größte Schwachstelle dafür das Notariat, das Sie bei einer GmbH oder KG oder GbR-Errichtung beauftragen. Stellen Sie sich einmal folgendes Szenario aus meiner Praxis vor. Ihr Einzelunternehmen läuft gut, Ihr Jahresgewinn liegt bei mittlerweile über 200.000 Euro und Sie beschäftigen 10 Mitarbeiter. Nun entscheiden Sie sich, Ihr Unternehmen in eine GmbH zu überführen, um Ihre Steuerlast zu senken. Sie gehen also, wie es viele Unternehmer machen, zu Ihrem Steuerberater, der auch die Buchhaltung und Jahresabschlüsse macht, und fragen ihn, ob er das machen kann. Und er sagt natürlich, klar, machen wir, gar kein Problem. Was Sie aber nicht wissen ist, dass er solche Umstrukturierungen, wenn überhaupt, einmal pro Jahr macht. Sein Hauptgeschäft ist schließlich Buchhaltung und Steuererklärungen zu erstellen. Er arbeitet sich also in den Großteil des Umwandlungsrechts und der Abläufe und Aufgaben neu ein und improvisiert, was er nicht weiß. Das ist übrigens die Normalität, die ich immer wieder erlebe. Manchmal geht es gut, manchmal nicht. Kommt ganz auf Ihre Konstellation an und den Steuerberater. Okay, hier sind die Probleme, die auftauchen, was Ihre privaten Daten angeht. Ihr Steuerberater muss für die Umwandlung zur GmbH eine Bilanz vorbereiten, die Grundlage für die Eröffnung der GmbH ist. Dazu wird er den Notar seines Vertrauens anrufen, wo er schon öfters mal war, mit dem er vielleicht auch per Du ist, und sagen, hey Ingo, machst du das mal? Und der Ingo sagt, ja gerne, schick mir doch mal die Unterlagen, die ich brauche. Der Notar sammelt dann Daten ein, nimmt die Unterlagen von ihrem Steuerberater entgegen und bereitet die Verträge vor. Der Steuerberater prüft es steuerlich, lässt Anpassungen machen und dann schickt er sie dorthin. Der Notar liest ihnen dann im Termin eine Stunde verschiedene Dokumente vor. Sie unterschreiben Firma, unter anderem auch die Bilanz ihres Unternehmens, und dann gehen sie heim und sind im besten Fall erstmal zufrieden. Der Notar meldet dann im nächsten Schritt die Umwandlung und die GmbH-Errichtung beim Handelsregister an. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Dazu muss er die Verträge und Unterlagen beim Unternehmensregister hochladen und das Unternehmensregister veröffentlicht dann die hochgeladenen Daten. Und was nun immer wieder passiert ist, dass der Notar sich keine Gedanken macht, was er eigentlich dort alles hochschießt und ins Netz stellt. Weil er schließlich alles vom Steuerberater, das ist nicht seine Verantwortung. Und in diesen Dokumenten sind ganz oft zum Beispiel Ihre Privatanschrift in Verbindung mit Ihrem vollen Namen, Ihrem Geburtsdatum und Ihrem Geburtsort enthalten. Und wenn Ihr Steuerberater sich nicht auskennt, dann landet da auch Ihre komplette Gewinn- und Verlustrechnung plus detaillierter Bilanz. Darin steht deutlich, wie viel Geld auf Ihrem Konto war, welche Schulden Sie haben, wie hoch die Löhne und Entnahmen für Sie privat sind, wie viel Sie für Ihre Miete ausgeben, welche Grundstücke Ihnen gehören, wer alles da noch beteiligt ist am Unternehmen und so weiter. Ich habe es dazu auch schon erlebt, dass eine Liste aller Mitarbeiter im Betrieb mit Vor- und Nachnamen mit veröffentlicht wurde. Ja, müssen Sie sich mal vorstellen. Jetzt müssen Sie wissen, diese Unterlagen müssen zum einen beim Notar zwingend vorgelegt werden, das ist richtig, größtenteils muss man die aber nicht veröffentlichen. Zum anderen muss meist nur eine deutlich abgespeckte Version vorgelegt werden. Eigentlich, und es wird viel, viel mehr vorgelegt, als man eigentlich muss. Zum Beispiel Ihre Gewinn- und Verlustrechnung hat beim Notar und online gar nichts zu suchen. Es passiert also alles unbeabsichtigt, meist weil die beteiligten Personen sich nicht richtig auskennen oder wie der Notar einfach nur umsetzen, was ihnen vorgelegt wird, und die Verantwortung bei dem Steuerberater sehen, der das Ganze organisiert. Wenn die Daten aber einmal hinterlegt sind und online sind, kriegt man sie nur ganz schwer aus dem Netz heraus. Mein Rat an dieser Stelle also für Sie: Sensibilisieren Sie alle Beteiligten bei so einer Umstrukturierung vorab. Und wenn es Ihnen wichtig ist, dass Ihre privaten Daten nicht unnötig für jeden x-beliebigen einsehbar sind, geben Sie vielleicht etwas mehr Geld aus und holen sich einen spezialisierten Steuerberater für solche Umstrukturierungen, dem das Thema bewusst ist und die Problematik. Und wenn wir gerade bei Strukturierung von Unternehmen und Vermögen sind, lassen Sie uns auch einen Blick auf das Transparenzregister werfen. Das ist nämlich auch für Sie als Unternehmer relevant. 2017 wurde dieses Register eingeführt, um Geldwäsche zu bekämpfen. Und ist recht einfach. So wie wir es tun, um Steuern zu senken und Vermögen für Unternehmen aufzubauen, kann man Gesellschaften wie GmbHs auch nutzen, um zu verschleiern, wo das Geld eigentlich herkommt und hingeht. Ich denke da immer an einen alten Fall aus meiner Zeit im Finanzamt, als ich bei der Steuerfahndung eingesetzt war. Hier wurde der deutsche Staat über verschiedene GmbHs von einem Clan betrogen, der mehrere GmbHs gegründet hat und so den Eindruck erweckte, es wären mehrere unabhängige Firmen. All diese Unternehmen haben sich dann auf eine öffentliche Ausschreibung beworben und irgendeine von diesen Firmen hat das Angebot dann zwangsläufig bekommen, was eben das günstigste war und sonst niemand den Bewerbungsprozess geschafft hat. Und da ging es dann um so ganz einfache Sachen wie Straßenreinigungen oder Räumungen im Winter. Die Leistungen wurden dann zwar abgerechnet, aber nie erbracht. Der Clan hatte so mehrere Millionen an Einnahmen erwirtschaftet, die nun aber leider in diesen GmbHs waren. Also leider für die Leute in dem Clan. Und dort hätten die theoretisch auch versteuert werden müssen, diese Einnahmen. Also haben sie dann weitere GmbHs gegründet, dafür Strohmänner aus Tschechien als Geschäftsführer und Gesellschafter eingesetzt. Und diese GmbHs haben dann wiederum Rechnungen gestellt und Geld aus den ersten GmbHs abgezogen. Dann wurden die Strohmänner durch neue Strohmänner ausgetauscht und neue GmbHs gegründet, die wiederum Rechnungen aus den alten die alten Firmen geschrieben haben. Und das ganze Spiel hat man so lange betrieben, bis gar nicht mehr möglich war, nachzuvollziehen, wer eigentlich jetzt davon profitiert und wo das Geld hin ist. Und genau solche Fälle sollte das Transparenzregister eigentlich verhindern, denn dort muss zu jeder Gesellschaft hinterlegt werden, welche echte Person eigentlich wirtschaftlich profitiert. Behörden, Steuerfahnder, LKA, BKA können diese Infos dann einsehen und sollen besser und schneller ermitteln können. Ob das nun funktioniert, sei mal dahingestellt. Auch für die Angabe beim Transparenzregister muss man schließlich ehrlich sein. Ja. Falsche Daten einträgt, dann ist es so. Für Sie bedeutet es aber ganz praktisch, wenn Sie eine GmbH, Aktiengesellschaft, Genossenschaft, KG, GbR, Stiftung oder was sonst noch so möglich ist nutzen, muss in diesem Register hinterlegt werden, wer dahinter steht. Und das sind im Zweifel Sie oder Ihre Familienmitglieder. Bei meinen Mandanten führt das oft zu Unwohlsein, denn man will ja gerade nicht, dass irgendwo in einem Verzeichnis steht, dass man beteiligt ist oder wirtschaftlich profitiert. Wenn man extra eine Struktur für sein Vermögen aufsetzt, dann doppelt nicht. Besonders nicht, wenn nicht genau klar ist, wer die Daten aus dem Verzeichnis abfragt. Jetzt kommen Sie leider nicht drum rum, diese Angaben zu machen. Außer Sie gründen eine aufwendige und teure Kette aus Briefkastenfirmen in den Cayman Islands, britischen Jungferninseln und der Schweiz, die Sie mit Ihren Gesellschaften in Deutschland verknüpfen. Aber ich möchte Ihnen kurz zeigen, was da eigentlich genau veröffentlicht wird und wer das laut Gesetz einsehen kann, dann können Sie es besser einschätzen. Im Transparenzregister sind für jeden wirtschaftlichen berechtigt, das heißt im Regelfall alle natürlichen Personen, die mehr als 25% der Stimmrechte halten oder Gewinnanteile zustehen, anzugeben. Folgende Daten: Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Umfang der wirtschaftlichen Beteiligung und der Wohnort. Und beim Wohnort ist das explizit nicht die Straßenadresse, sondern nur die Gemeinde, in der Sie wohnen, mit der Postleitzahl. Also zum Beispiel 70182 Stuttgart, wenn Sie in Stuttgart wohnen. Dazu kommt, das Transparenzregister ist seit ein paar Jahren nicht mehr frei zugänglich für die Öffentlichkeit. Und stattdessen wird unterschieden, wer anfragt und welches Interesse derjenige hat. Behörden wie das LKA, das Finanzamt und die BaFin sowie Gerichte haben uneingeschränkten Zugang. Sie können also durch einen interne Abfrage einfach drauf zugreifen auf die Daten. Daneben gibt es die Gruppe der sogenannten Verpflichteten. Das sind zum Beispiel Ihr Steuerberater, Notare, Banken oder Rechtsanwälte, mit denen Sie arbeiten und die verpflichtet sind, besonders sorgfältig nachzuprüfen, mit wem Sie arbeiten. Diese Verpflichteten können Einsicht nehmen, wenn sie darlegen, dass sie solche besonderen Sorgfaltspflichten haben, zum Beispiel weil das Berufsrecht sie dazu verpflichtet, zu wissen, mit wem man es genau zu tun hat. Hier gibt es dann aber auch keinen uneingeschränkten Zugang, keine uneingeschränkte Einsicht, sondern es werden nur Name, Umfang des wirtschaftlichen Interesses, Monat und Jahr des Geburtstages, Wohnsitzland und die Staatsangehörigkeit zugänglich gemacht. Also gerade genug, um die jeweilige Person, mit der man arbeitet, zu identifizieren. Nur die Notare erhalten mehr Informationen, damit sie ihre Arbeit auch richtig machen können. Wer nicht in diese beiden Gruppen fällt, erhält nur Zugriff auf Anfrage und wenn er darlegt, dass er ein berechtigtes Interesse hat. Zum Beispiel, weil ein Unternehmen einem Geld schuldet und man direkt auf die richtige Person zugehen muss. Solche Anfragen werden aber darauf geprüft, ob das Interesse ausreicht. Jede Anfrage wird protokolliert und gegebenenfalls abgewiesen. Sie selbst als Person, um die es geht, können dann jederzeit abfragen, wer über Sie solche Auskünfte verlangt hat. Wichtig, wenn Sie eine Gesellschaft haben, wie eine Familiengesellschaft, über die Sie Ihre minderjährigen Kinder mit einbinden, dann gibt es die Möglichkeit, die Abfrage auf die Kinder sperren zu lassen. Denn minderjährige Kinder sollen explizit geschützt werden. Gleiches gilt auch, wenn Sie darlegen können, dass Sie mit einer Einsichtnahme Gefahr laufen, Opfer einer Straftat zu werden. Beispiel, weil man sie aufgrund ihres Vermögens oder ihrer Stellung in der Öffentlichkeit erpressen oder bedrohen könnte. können also einen Antrag auf Sperrung dann stellen. In genau solchen Fällen, dass für Sie eine wirkliche Gefahr besteht, ist es aber wichtig, dass Sie noch weitergehen und sich nicht nur um das Transparenzregister kümmern, sondern auch um den Rest. Also als erstes müssen Sie sich dabei Gedanken machen über die allgemeinen Meldedaten. Es gibt nämlich ein zentrales Meldedatenregister, in dem Ihr Wohnort mit Adresse hinterlegt ist. Es wird immer dann gepflegt, wenn Sie auf die Gemeinde gehen und sich nach einem Umzug ummelden. Und das nützt zum Beispiel das Finanzamt, regelmäßig zu ermitteln, wohin denn Briefe zugestellt werden können. Und was recht unbekannt ist, auch jeder Fremde kann zur Gemeinde vor Ort gehen und einfach Ihre Meldeadresse abfragen lassen. Der Grund dafür, dass das geht, ist schlicht, dass so gewährleistet werden soll, dass Menschen, denen Sie zum Beispiel Geld schulden, Sie auch finden und per Post erreichen können. Und das ist natürlich ein Problem, besonders wenn Sie Ihre Adresse wirklich schützen wollen. Leider gibt es hier keine wirkliche Lösung, die ich Ihnen geben kann. Zumindest keine 100% legale. Sie sind gesetzlich schlicht verpflichtet, Ihren Wohnort anzugeben. Praktisch lässt Ihnen das eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Zum einen darauf zu vertrauen, dass die Gemeinden solche Anfragen von Dritten auf ihre Daten richtig handhaben. Der jeweilige Beamte, der die Abfrage arbeitet, muss nämlich prüfen, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Die Auskunft darf zum Beispiel nämlich nicht für Werbung oder Adresshandel erteilt werden. Der Angestellte auf der Gemeinde muss also kontrollieren, wofür die Abfrage erfolgt und auch registrieren, wer genau abfragt. Das ist aber natürlich hochgradig personenabhängig. Und als zweites, als Alternative, können Sie unter Umständen eine Auskunftssperre einrichten lassen. Dann erhält nämlich niemand Ihre Adresse auf Anfrage, sondern Sie werden im Einzelfall zuerst angeschrieben und müssen Ihre Okay geben, dass Ihre Daten herausgegeben werden. Diese Auskunftssperre wird allerdings nur gewährt, wenn bereits eine Gefährdungslage besteht. Das bedeutet, Sie oder Ihre Familienangehörigen werden bedroht, beleidigt, wurden angegriffen oder durch einen Stalker verfolgt. Es müssen also Tatsachen bestehen, die dafür sprechen, dass Ihr Leben, Ihre Gesundheit oder Ihre persönliche Freiheit in Gefahr ist. Und diese Sperre gibt es dann aber auch erstmal nur für 2 Jahre. Danach muss sie bei Bedarf verlängert werden. Sie sehen also, hier muss das Kind schon in den Brunnen gefallen sein, damit wirklich was getan werden kann. Praktisch heißt das für Sie, schützen Sie Ihre private Adresse so weit wie möglich im Netz, indem Sie Ihren Betrieb von sich lösen und nur diese Angaben auch veröffentlichen. Und wenn ein Anlass besteht, reagieren Sie sofort. Wenn Sie zum Beispiel Bedrohungen oder Erpressungsversuche im Raum stehen haben, lassen Sie alles sperren, was möglich ist. Neben der Auskunftssperre bei den Meldedaten macht es dann auch Sinn, Ihr PKW-Kennzeichen sperren zu lassen. Auch die kann man nämlich abfragen lassen. Solche Sperren wurden für uns regelmäßig eingerichtet, als ich noch bei der Steuerfahndung gearbeitet habe, denn wir waren oft mit privaten PKWs vor Ort bei Hausdurchsuchungen oder Observierungen. Und hier sind die Hürden für eine Auskunftssperre auch nicht so hoch. Und dann noch ein Wort zum Grundbuch. Wenn Sie Immobilien kaufen oder besitzen, dann wissen Sie, auch ins Grundbuch werden Sie als Eigentümer mit Ihrer Wohnadresse eingetragen. Ich weiß nun aus meiner Praxis, dass Hausverwalter sich oft aktualisierte Übersicht vom Grundbuch ankommen lassen, in denen alle Eigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft mit vollständigen Adressen aufgeführt sind. Und manchmal werden diese Übersichten auch einfach herausgegeben oder per E-Mail verschickt an alle Beteiligten. Eine normale E-Mail zu verschicken, ist jetzt aber wie eine Postkarte zu versenden. Jeder fremde Dritte kann mit den richtigen Mitteln mitlesen, ohne dass Sie es bemerken. Auch hier ist die Handhabe schwierig. Das Grundbuch erteilt eigentlich selten Auskünfte direkt, ohne dass Sie schriftlich nachweisen, dass Sie eine Vollmacht oder ein berechtigtes Interesse haben. Deswegen schätze ich das so ein, dass Ihre Daten dort eigentlich recht sicher sind. Aber am besten wäre es natürlich, wenn Ihre Wohnadresse gar nicht erst hinterlegt wäre, kann man sie nämlich auch nicht veröffentlichen oder abfragen. Der einzige praktikable Weg meiner Erfahrung nach ist deshalb die Nutzung hier einer Gesellschaft, die die Immobilie kauft oder im Eigentum hat, also eine GmbH, Kommanditgesellschaft oder GbR. Hier wird dann nämlich nur der Sitz der Gesellschaft im Grundbuchamt eingetragen, auch wenn Sie als Privatperson direkt dahinter stehen. Wenn Sie eine GbR oder eine KG nutzen, sind Ihre persönlichen Daten dann zwar über das Unternehmensregister oder über das Gesellschaftsregister zu veröffentlichen, hier wird aber nur Ihr Wohnort ohne Straßenadresse hinterlegt. Also auch keine 100% Lösung, aber zumindest ein Ansatz. Also Sie sehen, wenn Sie hier Bedarf haben, dann lassen Sie sich am besten beraten, machen Sie sich vorab Gedanken. Je früher, desto besser. Fakt ist, am Anfang, wenn Sie gründen, haben Sie meist noch wenig Vermögen und machen sich entsprechend auch keinen Kopf. Je erfolgreicher Sie aber werden, desto wichtiger wird das Thema. Meist sind dann aber Tatsachen bereits geschaffen und Ihre Daten stehen überall im Netz. Und dann aufzuräumen, wird schwieriger bis unmöglich. Und ehrlicherweise, einen Restbereich an Daten werden Sie wahrscheinlich niemals adäquat schützen können, weil gesetzliche Pflichten bestehen, dass es bei den Behörden veröffentlicht wird. Das größte Datenleck sehe ich aber bei der Umstrukturierung und beim Notar. Deswegen, wenn Sie das angehen, dann empfiehlt sich besonders Acht zu geben. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter. Eine gute Zeit wünsche ich Ihnen. Ihr Erik Preusche.